Einer der Podcast-Gurus halt in Deutschland, der Tim Pritlaff, der hat halt auf der Republika eben über Podcasts gesprochen und was man mit Podcasts so anstellen kann. Und ich finde, der hat da eine sehr schöne Idee gehabt, auch nochmal diesen Forengedanken, der ja aus der Römischen Republik kommt, ne? Dass man sich irgendwo trifft und streitet quasi so. Ne? Ja. Und das hat sich ja im Internet quasi in diesen Foren jetzt, diesem Forum halt übertragen. Aber früher wurde das halt eben live getan. Also da sind wir noch nicht, jetzt zum Beispiel mit unserem Podcast, wir streamen noch nicht live. Aber zumindest kann man uns schon mal hören und man hört halt die Debatte und man kann sich halt selbst auch einschalten. Und er möchte da halt diesen Podcast verstanden wissen und das fand ich halt eine sehr schöne Idee. Dieser Audio-Content, so wie unserer jetzt hier, ist quasi der Ausgangsbasis und der Rest ergibt sich dann eben durch das Netz, durch die Links, Shownotes, Erweiterungen, Kommentare und so weiter. Und er hat da sehr schön in dem Vortrag, den werde ich jetzt noch verlinken, das habe ich jetzt noch nicht gemacht in die Shownotes, kann man sich gut anhören, macht das sehr schön und locker und frei natürlich auch. Und er hat halt eben auch zwei Dienste nochmal vorgestellt. Und zwar fange ich mal mit dem zweiten an, nämlich einmal mit BitLove. Und das ist halt eben ein Torrent-Dienst für Podcasts. Denn kommt schon wieder eine Red Hole. Ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierher Triangulation mit dem Rheingold gehört. Ja. Und hab mir natürlich gleich, es ist halt immer so dieser Twit-Effekt, man sitzt in der Bahn, Howard Rheingold hat ein neues Buch geschrieben, also einer der Internet-Pioniere mit Nutzer des Wells, also des wirklich ersten Prä-Internet oder Prä-WWW-Dienstes quasi, wo man sich überhaupt mal so als Social Community verstanden hat. Und er hat dann ein neues Buch über Netzkultur geschrieben und wie man halt quasi auch ein bisschen unbedarft oder als Unbedarfter eben auch mit dieser neuen Netzkultur eben umgehen kann und was man halt so, was für Möglichkeiten es einem bietet, auch wenn man netzaffin ist oder ein Digital Native ist, dass man trotzdem noch durchaus was lernen kann, wie man halt mit gewissen Dingen umgeht. Und und der Tim Pritlaff versucht das eben mit dem Podcast jetzt eben halt auch. Und das ist eben ein Torrent-Dienst, der die Sachen eben auf den Markt schmeißt. Und es ist halt wieder eine weitere gute Distributionsform. Und worauf ich jetzt mit dem Bezug auf Rheingold eingehen wollte, ist, dass Leute halt wissen, wie Facebook vielleicht halbwegs funktioniert, auch nicht so richtig. Ich lerne da auch immer was wieder dazu. Aber zum Beispiel, wenn du dann solche jungen Leute, die total mit dem Internet, total mit den Smartphones total umgehen können, dann sagst, dann kannst du doch einen RSS-Feed abonnieren. Wie, was ist RSS? So. Und, und das sind ja alles so, das sind ja so Grundlagen, die muss man einfach kennen, so eigentlich. Und der Tim Pritlaff hat das eben auch entdeckt, dass eben so, wie wir es bisher, also 2005 fing das mit dem Podcast an, und da war halt der RSS-Feed die Bedingung, um überhaupt irgendwie diese Dienste zu abonnieren. Und inzwischen, wir machen es ja auch so, wir posten das auf Facebook, auf Google Plus und sonst irgendwie. Und irgendwie kommen die schon irgendwie an diesen Audioinhalt. Ja. Aber RSS-Feed, ne, Thema, kommen wir bestimmt auch noch drauf, sterben eben das, oder haben wir auch schon drüber gesprochen, das Sterben des RSS-Readers, Google Reader, zeigt halt eben, dass sich da so eine Zeitenwende anbahnt. Und deshalb fand ich jetzt ganz toll, dass er da quasi so eine neue Distributionsform auch wieder gefunden hat. Denn mit Torrents kennt man sich vielleicht ein bisschen aus. Und das Ganze ist natürlich legal, das muss man ja eben auch nochmal betonen.
Ja, sobald das Wort Torrent auftaucht, zucken die Leute ja zusammen in einem Pavlovschen Reflex.
Ja.
Das, was dann direkt die Aura des Illegalen hat, aber wie ich gerade im Vorgespräch schon kurz gesagt habe, das ist wie eine Straße. Man kann die eben benutzen, um von A nach B zu kommen, und man kann die dafür benutzen, was weiß ich, illegale Straßenrennen zu veranstalten. Der Dienst an sich ist nicht das Problem.
Ja. Ja, das Zweite, was halt eben Pritlaff vorgestellt hat, ist auch ein Dienst, den ich jetzt auch benutze jetzt auch, um konkret auch zum Beispiel, um diesen Podcast dann zu bearbeiten, nämlich auf Phonik. Und das ist halt eben auch so ein bisschen eben auch auf Pritlovs Mist mitgewachsen oder hat da eben gute Entwickler zusammengefunden, die jetzt quasi so einen Dienst anbieten, dass man seine Audiodatei, wie jetzt hier ein Podcast oder irgendein Vortrag oder sonst irgendwie, einfach hochlädt zu denen. Und die haben halt eben sehr ausgefeilte Analyse-Tools, die eben dann den ganzen Schrott rausrechnen, also sprich das Rauschen, das Brummen, laut den Level und so, und machen das eben nach dem Industriestandard. Das heißt, dann ist es auch wirklich sendefähiges Material, was dann da rauskommt. Ja. Und ich habe das eben mit einem Podcast, der jetzt aus verschiedenen Gründen leider jetzt nicht erscheinen darf, aber schon probiert, und das ist einfach ganz klasse. Also es ist ganz fantastisch. Ganz schlechte Aufnahmen, das habe ich auch schon mal testweise gehabt. Ganz schlechte Aufnahmen kann auch dieser Dienst nicht in sehr gute verwandeln. Aber wenn man so wie wir jetzt eine halbwegs gute Basis hat, dann funktioniert das ganz fantastisch. Also es ist und noch besser als eben die Sachen, die ich jetzt bisher benutzt habe. Also sprich mit dem in Podcast-Kreisen sehr berühmten Levelator das Ganze schon mal eben auf eine Lautstärkeniveau bringen und dann eben noch mit einer Rauschunterdrückung quasi da das Brummen oder Rauschen rauszurechnen. Das ist noch wesentlich besser und ich muss mich nicht drum kümmern. Also es ist ganz fantastisch. Ja. Das spart mir mindestens, ich würde jetzt wirklich mal sagen, eine Stunde Bearbeitungszeit. Und das ist natürlich sehr angenehm.
Apple und Ei. Zwei mittelalte Nerds reden über Apple und Android.
Ja, und da wir ja jetzt fleißig jetzt immer Shownotes geschreiben, vor allem du jetzt immer für die Sendung, steht hier als nächstes jetzt PSA.
Genau, sozusagen als Public Service Announcement.
Ja.
Und zwar hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon kurz drüber gesprochen, dass ich jetzt endlich irgendwie meine Passwörter sortiert und auf den aktuellen Sicherheitsstand gebracht habe, was also auch alles irgendwie altes Zeug, was noch irgendwie wo man sich vor Jahren mal angemeldet wo man noch irgendwie nicht unbedingt die idealsten Passwörter hatte, das Ganze überarbeitet und auf den aktuellen Sicherheitsstand gebracht sozusagen und dabei geholfen hat eben, wie gesagt, letztes Mal glaube ich auch schon kurz angesprochen, LastPass. Und es gibt eben auch noch andere, ich glaube, du hast da einen anderen Dienst, den du benutzt.
Genau, bei mir ist es OnePassword.
Genau, aber das Prinzip ist eben, dass um das Passwortleben zu vereinfachen, kann man eben diesen Dienst nutzen, sodass man eben nicht mehr 1234 als Passwort nehmen muss, weil es das Einzige ist, was man sich irgendwie merken kann. Das Problem von sicheren Passwörtern ist nun mal, dass die A sehr lang und B nicht unbedingt die zugänglichsten sind. Ja. Sodass man sich die besonders gut merken könnte. Und deswegen ist eben LastPass eine Möglichkeit, wie man sich diese ganze Merkerei ersparen kann, weil das macht LastPass für einen. Also man muss nur noch ein einziges Passwort, welches dann nach Möglichkeit auch besonders sicher sein sollte. Aber eins ist nun mal einfacher zu bearbeiten oder zu merken als 35. Und ich kann nur sagen, alle machen. Ob jetzt LastPass oder einen anderen Dienst, aber das erspart zum einen eine Menge Arbeit und sichere Passwörter sind nun mal das, worauf wir uns alle noch einlassen müssen. Aber die Gegenseite oder dass man hingeht und sich dann halt ein einfaches Passwort, was irgendwie vierstellig ist oder so. Also die Alternative sollte man nicht nutzen. Und deswegen das als nochmal als Hinweis für all diejenigen, die zum einen sich jetzt nicht 35 verschiedene 16-stellige Passwörter mit Sonderzeichen und Groß-Klein- und Kleinbuchstaben und Ziffern merken wollen und können. Ich meine, können ist wahrscheinlich da das größte Problem und das als eine Möglichkeit, dies zu tun. Das macht das Netz dementsprechend sicherer und den eigenen Weg durch das Netz oder die eigene Bewegung durch das Netz sicherer und deswegen nochmal als Public Service Announcement, dass das benutzt werden soll, weil ja. Man schließt ja auch die Haustür ab.
Genau, also und das ist, glaube ich, wirklich auch in Zeiten, jetzt, ja, wo schon Trojaner jetzt über Facebook-Fanseiten einen erreichen können und so ein Kram. Es ist wirklich sehr sinnvoll, seine Daten, ganz besondere, also zum Beispiel, das ist ein Grund, oder ich bin jetzt quasi an der Schwelle, da ich eben diesen Dienst auch benutze und so, aber zum Beispiel Online-Banking ist etwas, was ich zum Beispiel noch überhaupt nicht mache. Da bin ich noch ein bisschen quasi Verschwörungstheoretiker und sage mir so, nee, das möchte ich nicht machen. Und das ist zum Beispiel ein Grund dafür, weil da die Techniken halt auch wahnsinnig schwierig sind, das sicher zu machen. Und so ein Dienst macht eben gerade diese ganzen Dinge wie eben Social Media und so auch einfacher. Ich weiß nicht, ich vermute mal, es ist ähnlich wie bei LastPass, dass es dann auch so Browser-Plugins gibt, genau. Und so weiter. Ja. Und dass man dann wirklich nur dieses eine Passwort einmal eingeben muss und dann ist man erstmal eingeloggt für eine Session. Und jede Seite, die man da eben dann ansteuert, da muss man dann eben nicht langwierig dann seine, wenn man mal was bei Amazon bestellen will oder eben bei Facebook sich die Seite angucken will, eingeben, sondern er führt einen dann gleich weiter und gibt da dann für einen dann eben dieses Kennwort ein.
Ja, und auch für all diejenigen, die jetzt nicht unbedingt, also hier vertraut man ja auch wieder einem Dienst, Daten an.
Ja.
Aber selbst Steve Gibson ist da überzeugt von und das ist, glaube ich, immer eine gute, also
ja.
Ich habe da auch in die Shownotes die Security Now-Folge, die witzigerweise die Folge 256 ist.
genau. Insider.
Angefügt.
Nerds wissen, was gemeint ist.
Und also selbst wenn jetzt morgen dieser Dienst nicht mehr bestehen sollte, könnte man immer noch an seine Passwörter kommen. Also das ist eben ein wichtig. Also die Verschlüsselung findet nicht irgendwo da statt, sondern die findet auf dem eigenen Rechner statt. Und es gibt auch dann eine Standalone-Lösung für mögliche Übergänge oder wenn da irgendwie das System bei denen aus irgendeinem Grund nicht mehr vorhanden ist.
Ja.
Also da ist dementsprechend für gesorgt. Als Hinweis, was das Ganze denn kosten mag. Also für den Desktop ist das Ganze umsonst. Und die leben halt von den mobilen, also das gibt es für jegliche Plattform. Die leben halt davon, dass für mobile Geräte ein Dollar oder ein Euro im Monat kostet. Also bis jetzt ist das für mich auf den mobilen Geräten noch nicht wirklich relevant geworden, aber für für den Desktop ist das jetzt im täglichen Gebrauch und funktioniert eben sehr, sehr zuverlässig und erspart an eine Menge, was war da nochmal für ein Passwort, Überlegungen kann ich nur empfehlen, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Aber das Ganze ist auch, die Umstellung ist sehr, sehr, also das war eine Sache von ein paar Minuten und schon funktionierte das einwandfrei. Und für das mehr an Sicherheit lohnt sich die paar Minuten Arbeit allemal.
Ja, und jetzt so als Übergang zu unserem eigentlichen Thema möchte ich dann noch eben kurz auf den Podcast verweisen, Alternativlos. Unter anderem, glaube ich, mit dem Frank Rieger, aber ich muss das gleich nochmal kurz. Denn wir haben ja das letzte Mal so, oder im letzten Vorgespräch, glaube ich, war es, haben wir ja so ein bisschen, oder ich zumindest, ein bisschen auf dem Herrn Schirmacher rumgetrampelt. Und
ich glaube, das war sogar in der Folge, oder? Das war, glaube ich, sogar in der Folge.
Und in der Folge 29 eben von Alternativlos, eben von dem Podcast von Frank und Fefe, der sich im Grunde um gesellschaftspolitische und netzpolitische Themen halt eben auch beschäftigt, ist halt der Schirmacher zu Gast. Und da wird nochmal all das aufgerollt, worüber wir uns das letzte Mal so ein bisschen aufgeregt haben. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass die beiden Jungs natürlich dann den Herrn Curtis kennen und den auch gleich verweisen und so, ja, ihr müsst unbedingt die Dokus von ihm. Und der Herr Schirmacher nur, ha, sagt dazu. Also, als ob er das noch nicht gehört hat, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sagen die aber alle drei relativ vernünftige Sachen, wobei auch da ich dem Herrn Schirmacher noch so ein bisschen eben unterstelle, er macht halt sehr viel Name-Dropping und nach dem Motto und so. Und aber worauf ich jetzt eben hinaus will, was eben noch denn die Überleitung dann gleich sein wird zu unserem eigentlichen Thema, ist halt eben auch nochmal die Betrachtung dieser Silicon Valley-Kultur und der Google-Kultur. Und da haben die beiden natürlich so als aufrechte linke Chaos Computer Club Leute auch etwas andere Ansichten. Und und mit einer gewissen Verachtung sprechen sie eben auch jetzt davon, dass also, oder in dem Sinne, dass eben, was ja auch stimmt, also dass Mythen sich halt eben entstehen. Also wie eben dieses Silicon Valley, was eben von teilweise von eben Militärs und von Hippies gegründet wurde sozusagen, um das zu vereinfachen, dass das quasi der heilige Gral ist und so weiter und ja nichts da. Ne? Das Militär brauchte einfach Platz, da war billig, da war Wüste, da war keiner und da haben die halt ein bisschen Forschung betrieben und dadurch ist das immer so entstanden. Und dass die Hippies dahin geströmt sind, das ist natürlich in dem Sinne auch richtig, aber auch die haben eben auch sehr libertäre Ansichten gehabt, was eben kein Staat und keine Staatlichkeit und so weiter und gesellschaftlich läuft das alles über Selbstregulation und so weiter. Und das wird ja auch alles dann bei Adam Curtis ja auch nochmal thematisiert in den Dokus. Und dass das Ganze eben aber auch so eine Fehlleitung ist. Und das ist zum Beispiel, und da muss ich sagen, das ist eine große Leistung von dem Schirmacher, der da auch nochmal drauf hingewiesen hat. Denn er geht jetzt auch nochmal diesen Weg von diesen wirtschaftlichen Verflechtungen des Ganzen. Also diesen Gedankengängen, dass also zum Beispiel erstmal, dass Wirtschaft überhaupt, also Wirtschaftswissenschaft, also dass es überhaupt eine Wissenschaft ist, was ja eigentlich schon mal nicht stimmt. Also, weil das sind alles Dinge, die sind so komplex und so, also gut, man könnte sie ja vielleicht als eine Sozialwissenschaft noch vielleicht gerade einordnen, weil es halt darum geht, irgendwie, wie Menschen sich verhalten im Markt und so weiter. Aber das Ganze basiert angeblich dann immer, von den Wirtschaftswissenschaftlern aus gesehen, von Gesetzmäßigkeiten. Und diese Gesetze existieren ja gar nicht, sondern das sind einfach Beobachtungen, irgendwelche empirischen Erhebungen, die irgendwie sagen, ja, im Trend könnte das so und so laufen. Aber das sind ja keine physikalischen Grundgesetze, so wie die Schwerkraft oder so, sondern das sind Dinge, die basieren auf gesellschaftlichen Beobachtungen und so weiter. Also das Ganze ist nicht ganz so einfach. Und da zeigt er eben auf, dass eben diese Vorstellung von Wirtschaft auch dann immer dann eben von den Ansichten in der Naturwissenschaft geprägt sind. Das heißt also im 19. Jahrhundert lassen sie sich dann eben leiten von so atomaren Modellen oder Entdeckungen in der Physik und so. Und da versuchen sie dann eben so Gesetzmäßigkeiten der Naturkräfte quasi dann eben auf die Wirtschaft zu übertragen. Und das im weiteren Sprung wird dann eben aber auch dann eben von so Leuten wie den Jungs von Google betrieben. Also da sind wir wieder bei dieser Geschichte, dass Google im Grunde so ein bisschen eben diese glaubt, die Welt sei berechen, analysierbar und erfassbar. Und bestes Beispiel dafür ist dann ja jetzt eigentlich auch ein bisschen jetzt die Google I.O. gewesen, die dann ja jetzt vor kurzem stattfand. Und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, weil die wieder kurz kurz nach unserem Podcast anstand, glaube ich. Und und da wurde natürlich auch ein wahres Feuerwerk an Sachen abgefeuert, die aber wir dann vielleicht auch nochmal, vielleicht dann auch mal eben außer diesem gesellschaftlichen Aspekt berichten wollen. Und da fällt mir jetzt gerade spontan ein, vielleicht sollten wir dazu auch nochmal einen extra Podcast machen, weil ich glaube, das könnte Apple und I ein bisschen sprengen, wenn wir da dann jetzt auch noch über Politik reden. Aber gut.
Ich das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, vielleicht da nochmal konkreter zu werden und vielleicht auch nochmal die Verflechtungen da aufzuzeigen und die möglichen Folgen vielleicht auch mit einzubeziehen. Aber vielleicht gehen wir erstmal, bevor wir dann bevor wir da uns um Kopf und Kragen reden, auf die Dinge ein, die dort vor jetzt fast 3 Wochen,
ja.
3 Wochen vorgestellt wurden. Also was ich ganz interessant fand und was vielleicht auch die Leute, und deswegen hatte ich da den etwas provokanten Titel The Big Disappointment für die Folge genommen, versehen mit einem Fragezeichen, allerdings vor, schon vor der Google I.O. Und zwar, was ich eigentlich relativ, und so, sofern ich das von den Leuten, die da selber als Developer, also das Ganze ist ja eine Developer-Konferenz und keine Endproduktpräsentation, also darum geht es ja auch in erster Linie, gar nicht in erster Linie. Und ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut auch so eingehalten. Also jetzt am Montag oder Dienstag nächste Woche ist dann ja das Pendant dazu von Apple, wo wir dann nachher auch kurz sicherlich noch was zu sagen. Aber dass die Grundidee eben nicht war, wir stellen jetzt hier mal 15 neue Produkte vor, sondern dass eben auch relativ stark darauf eingegangen wurde, was jetzt für die Developer, die dann da anwesend waren oder die sich die 2 beziehungsweise 3 Tage dort aufgehalten haben, dass die eben vor allen Dingen erstmal neue Werkzeuge bekommen haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil mit diesen neuen Werkzeugen kriegen wir als Endverbraucher dann auch hoffentlich dementsprechend neue und gute Produkte am Ende. Ja. Und vielleicht erstmal zu den populären Dingen, die dort vorgestellt wurden. Das ist eins der lang erwarteten und auch dann nächste Woche vielleicht von Apple verkündet oder auf der WWDC verkündet werdenden Musik, Radio, was auch immer, auch immer es dann sein wird, ob es dann wirklich iRadio heißt, aber also ich glaube es eher nicht, aber Google hat eben den neuen Musikdienst vorgestellt. Ein bisschen in Richtung Spotify geht das Ganze, würde ich sagen.
Ja.
Auch preislich soll das in diese Richtung laufen. Also es sind irgendwie $10 dann im Monat. Da muss man dann mal gucken,
ja,
ob und wann das bei uns hier ankommt. Also Musikrechte in Deutschland ist ja immer ein bisschen schwieriger als im Rest der Welt. Haben wir ja, glaube ich, auch schon mal kurz was zu gesagt. Dass dort die Verhandlungen und vor allen Dingen die Verhandlungen zwischen Google und dem deutschen Rechteverwalter immer etwas, vielleicht etwas problematischer sind als anderswo.
Talking to you, Herr Gorni.
Genau. der Dienst sieht eben vor, dass man mit diesem monatlichen Beitrag dort Zugriff auf die Musik bekommt von dem oder aus dem Katalog mit den Publishern, mit denen sich Google halt geeinigt hat. Und auf Apple-Seite ist das ja in den letzten Tagen hat man sich damit jetzt auch noch mit Warner Music, glaube ich, geeinigt.
Genau, ich glaube, bis auf Sony haben sie alle.
Genau, bis auf Sony. Also es sind irgendwie die großen 3, die eben das Problem sind. Sony fehlt halt noch. Es geht da vor allen Dingen um das Problem des Skippens, was jetzt, glaube ich, für bei Play Music gar nicht so wirklich ein Problem ist. Also dass da das Konzept sich eher an sowas anlehnt wie Spotify, wo ich ja so häufig skippen kann oder so mir meine Playlist ja selber zusammenstelle. Bei iRadio, das soll ja eher so in Richtung, oder das, was vermutet wird, man weiß ja nichts, soll ja eher in Richtung Pandora gehen oder also wirklich Radio, welches intuitiv irgendwie weiß, was man als nächstes vielleicht hören möchte.
Genau, und ja, und dann eben wahrscheinlich dann werbefinanziert, was eben dann bei Google Play Music nicht der Fall ist. Also das ist das Gerücht. Nur da, als ich jetzt diese Sachen so gehört habe und fand ich es sehr interessant. Also jetzt, ja, die haben da quasi auch so einen Dienst, der quasi dann theoretisch auch das Radio revolutionieren könnte. Denn wenn man jetzt noch diese Wortbeiträge, sprich Podcaster irgendwie reinbekäme, ja, dann würde das Ganze ja schon ganz interessant werden, denn dann könnte man irgendwie dann zum Beispiel werbefinanziert eben auch ganz andere Sachen mit Podcasts stemmen. Ne? Also sprich, Twit und Leo Laporte wären dann nicht die einzigen, die quasi dann werbefinanziert da so einen Sender auf die Beine stellen, sondern dann hätte man ja vielleicht dann auch die Möglichkeit, selbst irgendwie Sachcontent halt eben bereitzustellen und dann eben die Leute ja da oder darüber dann Einnahmen zu generieren, dass die Leute dann zwischendurch dann eben welche Werbung irgendwie hören. Und ja, das wäre ja, das könnte das ganze System auch schon wieder umschmeißen. Und das ist, glaube ich, einigen noch nicht ganz so klar gewesen oder worauf das auch noch hinauslaufen könnte, das Ganze. Mhm.
Ja? Ja, also ich glaube schon, dass da noch Potenzial vorhanden ist, um weitreichendere Dinge als nur ich kaufe keine CD mehr im Laden, ja, oder ich lade mir das Album eben bei Amazon runter. Also was ja äquivalent im Grunde zu, oder ich habe halt irgendwie kriege ich die Daten, sondern ich habe halt die Möglichkeit, auf alles zuzugreifen für einen fixen Betrag.
Ja, also und wie gesagt, außerhalb Deutschlands wird ja zum Beispiel, ist ja die Abspielstation für Musik, ist ja YouTube, was ich erst mitbekommen habe. Aber ja, dass die Zeiten, wo man dann einfach auch immer nur die Musik konsumiert hat, die man dann kauft, oder eben das Radio hat, wo man so beschallt wird, das verschränkt sich jetzt alles. Und wenn ich jetzt unbedingt den Song dann haben will, dann klicke ich eben auf Kaufen. Aber ansonsten komme ich ja eigentlich, wie gesagt, bis auf in Deutschland über YouTube an fast alles ran.
Aber selbst hier wird das von vielen so benutzt.
Ja.
Also die Leute, die ein paar Jahre jünger sind als ich, die benutzen so YouTube auch. Und klar, da gibt es halt die Einschränkungen, die es nun mal gibt durch die rechte Fragen.
We're talking to you, Mr. Agoni.
aber prinzipiell wird das auch schon so genutzt. Und das ist natürlich gelinde gesagt so ein bisschen wie man stochert so ein bisschen im und das ist jetzt gar nicht auf den Inhalt bezogen, aber man stochert so ein bisschen ins Blinde hinein und hofft mal, dass da was da ist. Klar kann man sich Playlists machen und all diese Dinge, aber das ist doch alles sehr also nicht sonderlich komfortabel.
Ja.
Also das, was beispielsweise Spotify ja auch in Deutschland anbietet, ist ja schon nochmal eine andere Nummer.
Ja.
Vor allem, was auch sowas wie Daten angeht. Also man muss da ja nicht irgendwelche Pseudo-Videos, wenn man nur den Audio-Track haben will.
Ja.
Und dann gibt es da ja immer irgendwie, was weiß ich, entweder ein Bild oder sonst irgendwas. Und das einfach Verschwendung, würde ich sagen, von Ressourcen findet da statt, was einfach nicht sein muss.
Ja.
Deswegen, also ich, wie gesagt, ich kannte das eben auch als hier aus Deutschland, dass das so benutzt wird. Aber jetzt in einer der letzten Podcasts, ich weiß jetzt gar nicht, war glaube ich. Also Leo Laporte hat eben gesagt, sein Sohn wird oder seine Kinder würden eben so Musik hören.
Ja.
Auch über YouTube, wo ich dann gedacht habe, ja, schon mal gehört, aber warum? Also die haben ja noch weniger Grund dafür als hier, weil sie haben ja eben so Dienste wie Pandora und Spotify. Und Spotify ist ja, sofern es denn benutzt wird, am Desktop benutzt wird, auch durch die Werbefinanzierung erstmal in Anführungsstrichen umsonst.
Ja.
So dass man und die Leute kriegen trotzdem ihr Geld. Das ist ja das nicht so wie sie es gerne hätten, scheinbar. Also es gibt da ja durchaus immer mal wieder Beschwerden, dass da einfach pro Titel nicht sonderlich viel ankommt. Aber ich weiß nicht, wie das beim Radio aussieht. Also ob da jetzt besonders viel
Da haben wir natürlich die fantastische Einrichtung der GEMA, die dafür sorgt natürlich, dass die Künstler natürlich ganz fantastisch entlohnt werden. Das war jetzt ironisch gemeint. denn natürlich die füttern ja eigentlich nur diese Musikverlage, beziehungsweise diejenigen, die die Großen dann, die werden gefüttert und die Künstler darben da auch ganz schön.
Ja, deswegen.
Ja.
So unproblematisch ist das ja dann dabei auch nicht.
Also genau, deswegen. Ja. Und das ist, ich glaube, und da, vielleicht um das jetzt dann mit Google Play Music abzuschließen, da steckt halt ganz viel Potenzial drin und eine ganz große Sprengkraft. Und wenn jemand so einen Riese wie Google eben das jetzt so befeuert und indem sie dann auch dann zum, ich denke mal, dann auch nochmal Apple dann auch schon in die Ecke drängt, sozusagen, beziehungsweise Apple jetzt wahrscheinlich dann auch Zugeständnisse gemacht hat, die sie vielleicht ohne Google Play Music nicht gemacht hätten jetzt an die Musikindustrie, dann bedeutet das halt, dass dieser gigantische Markt wirklich stark in Bewegung ist und dass da noch einiges kommen wird. So, ja. Und das sieht jetzt so aus, ja gut, jetzt kann man auf Google halt auch Musik hören, die man nicht gekauft hat. Na, das ist in der Zukunft noch was ganz anderes, was da abläuft.
Ja, und eben, ich glaube, der Unterschied oder das, was das jetzt dann auch von oder für Apple verursacht, ist, glaube ich, dass es im Grunde eine Plattformunabhängigkeit gefordert ist.
Ja.
Also sobald ein Dienst wie Google oder auch, ich meine, Amazon hat ja, also mit dem Cloud-Speicher, gut, das ist jetzt kein Abonnement, aber man kann ja da dementsprechend die CDs in Anführungsstrichen, die Alben in digitaler Form kaufen und auch im Grunde ja dann, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, okay, eigentlich wollte ich das und das Album hören, das habe ich jetzt aber nicht auf mein Telefon gepackt, aber ich habe den Cloud-Player dementsprechend da, dann kann ich das ja auch runterladen, so oft ich denn möchte. Also diese einmal und nur auf einem Gerät abzuspielen oder nur innerhalb einer Umwelt abzuspielen, das ist, glaube ich, das, was vielleicht noch das Problem oder was jetzt für Apple ähnlich wie dass eben iTunes dann plötzlich für Windows verfügbar gemacht wurde.
Ja.
Das ist einfach der logische Schluss. Ich meine, alles andere ist vielleicht ja auch wäre ja auch unvernünftig, das nicht zu tun, weil man hat eben eine Menge Leute, würde eine Menge potenzielle Kunden einfach dadurch ausschließen, dass die nun mal nicht das Gerät besitzen. Und
ja.
Ich glaube nicht, dass dieser Dienst dazu führt, oder dass irgendein Dienst die Macht hat, jetzt dafür zu sorgen, dass man da Leute zum Umsteigen bewegt.
Nein, aber es wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, also wenn jetzt Apple dann am Montag nicht irgendwas in der Richtung vorstellt, dann würde ich mir wahrscheinlich Google Play Music mal anschauen, ob das was für mich wäre. So, wenn sie einen Dienst vorstellen, dann wäre es natürlich für mich wieder, der in diesem Käfig drin sitzt, natürlich wahrscheinlich wieder die einfachere Lösung, weil ich wahrscheinlich nur irgendwie, ja, wahrscheinlich muss ich dann gar nichts bezahlen, sondern es ist dann irgendwie verfügbar. Aber wenn sie jetzt ganz schlau sind, und das wurde ja von Tim Cook zumindest nicht dementiert, dann müssten sie eigentlich, wenn sie klug sind, diese iRadio-App, die es dann wahrscheinlich dann gibt, mit der man das irgendwie konnte, müsste es also, wenn es das auf Android gäbe, dann würde man ja diese ganzen Windows-iTunes-Nutzer sozusagen mit ins Boot holen, die dann eben kein Telefon haben. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, wo dann auf einen Schlag Apple auch wieder ganz anders dasteht, denn iTunes vielleicht nicht ganz so wie hier in Deutschland, obwohl hier in Deutschland ist es auch sehr stark, Aber gerade in Amerika ist iTunes quasi die Musikladeplattform sozusagen. Und dann sehe die ganze Kiste schon wieder ganz anders aus. So.
Ja, und ich glaube, das Entscheidende ist, was du gesagt hast, der Zeitpunkt.
Ja.
Wenn Montag was kommt, also wir haben heute den 7.6.,
ja.
Vielleicht müssen wir das mal dazu sagen. Wenn Montag was kommt, dann besteht da, glaube ich, eine ganz gute Chance, dass sie da was bewegen können. Hm. Wenn Montag nichts kommt, dann wird es, glaube ich, problematisch.
Ja.
Weil dann, also der Dienst, also Google Play Music, fängt so langsam an auszurollen. Auch ich denke, das ist nur eine Frage, wann das in Europa beziehungsweise in der restlichen Welt verfügbar sein wird. Und den Vorsprung, und gerade bei Abonnements, das ist ja das mich wundert, dass da nicht früher jemand drauf gekommen ist, stärker diese Abonnements-Service-Struktur für im Grunde alles zu nutzen. Ich meine, wir haben ja jetzt dann auch Photoshop als Abo.
Ja.
Abonnements haben nun mal für denjenigen, der es anbietet, den Vorteil, dass es kommt halt regelmäßig Geld rein. Und selbst wenn die Leute es nicht so ausgiebig nutzen, gibt es immer noch diese Hemmschwelle der, naja, das kündige ich jetzt.
Ja.
Und wenn der Preis klar genug ist, also wir reden jetzt hier von dann eben unter 10 Dollar oder Euro, dann ist das, glaube ich, was, wo die Leute sagen, ja, eigentlich nutze ich es ja doch irgendwie. Und sobald man hingeht und irgendwie zwei Alben hört, hat man es ja schon raus. Also wenn man ein MP3-Album bei Amazon 5 Euro kostet, dann hat man es zwar in Anführungsstrichen für immer, aber wir haben ja auch schon über den schwindenden, das Problem des Materials geredet. Also klar hatte man früher dann eine Schallplatte in der Hand, aber wenn die kaputt war, dann ist niemand hingegangen und hat gesagt, naja, du hast sie ja schon mal gekauft, hier hast du eine neue. Sondern also das, was dann ersetzt wird durch sowas wie bei Amazon, dass man halt hingehen kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich die Dateien gelöscht, dann lade ich die halt nochmal neu runter.
Ja.
Und fertig. Also ich glaube, dass diese Abonnement-Idee ganz gut funktionieren kann, gerade wenn es um sowas geht, dass man sagt, die Hemmschwelle zu kündigen ist einfach da.
Hm.
Es macht irgendwie ein bisschen Arbeit und es ist ja nicht ganz so teuer. Ein wichtiger Punkt, der erwähnt wurde im Rahmen von Photoshop, war beispielsweise, dass der Anschaffungspreis von Photoshop ja relativ hoch ist.
Ja.
Und dass gerade für Firmen die Hemmschwelle, naja, das sind jetzt 100 Dollar oder 100 Euro oder was auch immer im Monat, geringer ist, als, ja, das kostet jetzt mal eben 600, 700, 800 Dollar.
Ja.
Dann hat man zwar in Anführungsstrichen, aber da jetzt erstmal diesen Batzen auszugeben, ist was anderes als diesen relativ kleinen Anteil regelmäßig zu bezahlen.
Ja, ja. Ja, und wie gesagt, wir warten mal ab. Wohin die Reise geht. Wie gesagt, ab im nächsten Podcast werden wir dann im Nachgespräch dann eben auch sehen, wie Apple da jetzt reagiert hat, und schauen wir mal. Der nächste Punkt, den wir haben, wären die Hangouts,
ja,
beziehungsweise die neue App Hangouts, die quasi jetzt endlich die doch sehr zerfledderten Nachrichtendienste Googles endlich mal zusammenfasst. Was uns jetzt auch sehr gefreut hat, denn endlich ist es auch für uns Movie Watch Dogs Podcast-Produzenten dann auch nochmal ein bisschen einfacher geworden, eben Hangout zu starten, wie ich finde, weil das Ganze jetzt wirklich auch sehr wesentlich übersichtlicher geworden ist.
Ja, also was mir besonders gefällt an der Neustrukturierung des Ganzen ist eben, dass bei der, dass eben die Nachricht, anders als bei Facebook-Nachrichten oder sonstigen oder E-Mails, wenn man denn darauf noch zurückgreifen muss, dass wenn ich die Nachricht einmal gelesen habe, wird mir nicht auf meinen weiteren Geräten nochmal gesagt, dass da eine Nachricht ist, die auf mich wartet. Weil sie das ja gar nicht mehr tut, weil ich sie ja schon gelesen habe. Also das Problem bei einer Facebook-Nachricht oder auch bei einer E-Mail ist, dass wenn ich nun mal dass die Nachricht schon auf dem Telefon gelesen habe, dann wird's trotzdem nochmal mir mitgeteilt am Desktop-Rechner oder eben am Tablet, dass da eine E-Mail gekommen ist. Mhm. Obwohl ich die schon entweder schon gesehen oder schon beantwortet und bearbeitet habe.
Ja.
Und ich glaube, diese Cross-Plattform Registrierung, dass das schon bearbeitet ist, das ist, glaube ich, für mich zumindest einer der wichtigsten Punkte, weil ich nicht ständig denke, habe ich noch eine Nachricht. Da gibt es eine neue Nachricht. Ah nee, das ist die Nachricht, die ich vorhin schon bearbeitet habe. Oder was weiß ich, wenn man irgendwie im Urlaub ist und man bearbeitet die E-Mails oder sonst die Nachrichten am Telefon und dann kommt man nach Hause und wird einem trotzdem noch gesagt, dass man 400 neue E-Mails hat.
Ja.
Und ich glaube, dass da Hangouts genau in diese, also das bezieht sich jetzt hauptsächlich auf Textnachrichten, den Punkt, den du angesprochen hast, die Video-Hangouts, ist natürlich dann der nächste Schritt, der auch witzigerweise gab's in der letzten Woche ständig irgendwie bei Twitch Probleme mit Skype und dann sind sie eben auf die Hangouts auch ausgewichen und das hat auch sehr gut funktioniert.
Ja.
Es gibt wohl immer noch ein Qualitätsproblem in Anführungsstrichen, also bei Skype sind wohl höhere Auflösungen möglich als bei den Hangouts, aber wenn es nicht funktioniert, dann
genau und das ist eben und wie gesagt, die Mac App für Skype ist, das ist so eine, ich glaube, das ist so eine kleine Rache von Microsoft an iTunes sozusagen, weil damals Steve Jobs gesagt hat, als das dann als iTunes hat vorgestellt, die bestprogrammierte Windows-Software, die es je gab, weil sie eben von Apple kommt.
Aber ich glaube, er hat das selber nie benutzt, sonst hätte er das nicht gesagt.
Ja, das ist richtig. Aber das inzwischen ist ja auch iTunes dann eben auch dieses, dieser Dinosaurier und eben auch, also auch total obsolet geworden. Und sowohl auf der Mac als auch der Windows-Plattform trifft das definitiv nicht mehr zu, dass es eine gut programmierte Software ist. Aber ich glaube, das war jetzt dann die späte Rache von Skype, dass jetzt eben es jetzt mal auch so kompliziert gemacht wurde, extra kompliziert gemacht wurde für Mac-User, Skype zu benutzen. Das ist sehr frustrierend. Und wie gesagt, und da ist Hangout jetzt als Video-Hangout eine große Alternative. Und eben jetzt diese Integration macht das dann Ganze eben dann auch nochmal einfacher, Daten auszutauschen, eben Nachrichten zu verschicken. Und auch da ein richtig riesiger Schritt, der jetzt auch nochmal vom Design auch eben zeigt, dass die jetzt eben viel, das sage ich jetzt einfach mal so, die haben viel von Apple gelernt, würde ich sagen. Haben da jetzt ein sehr, sehr gutes Design-Team zusammengestellt bei Google, muss man wirklich ein Kompliment aussprechen, dass das Ganze jetzt das wirklich sehr vereinfacht. Das Ganze bekommt jetzt eine einheitliche Sprache und damit auch eine Attraktivität, die sonst eben bisher wirklich nur bei Apple zu finden war, was so das Design angeht.
Und der nächste Schritt oder der Schritt, der eben noch aussteht, ist eben die SMS-Integration.
Ja.
Und das ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit. Die Telefonnummer haben sie jetzt schon.
Ja.
Die wird halt verlangt, in Anführungsstrichen, um Hangouts am Telefon benutzen zu können. Hm. Und ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man in dem einen Programm wirklich alle Textnachrichten bearbeiten kann, die man bearbeiten möchte oder die man bekommt.
Ja, und das ist dann wiederum, als von der iOS-Seite gesprochen, wieder eine weitere App, die dann eben die internen Dienste von Apple dann eben immer mehr ablöst. Ne? Und das ist dann auch ein direkter Übergang dann auch zum nächsten Punkt, nämlich Google Maps. was ja auch sehr schön neu redesigned wurde. Das ist, das, der Dienst rollt jetzt auch erst aus. Also ich habe mich jetzt auch erst beworben sozusagen, dass ich das benutzen darf. So.
Ich habe schon.
Du hast es schon, sehr schön.
Es ging relativ schnell diesmal. Also normalerweise stehe ich da immer und muss lange warten, aber diesmal ging das sehr, sehr schnell.
Okay.
Und das ist wirklich, also die eine Integration oder eins, was ich jetzt gar nicht hier in die Shownotes gepackt hatte, aber ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Dienst, den eben Google jetzt immer mehr und mehr pusht, ist eben Google Plus.
Ja.
Und da gibt es eben auch für Maps die dementsprechende Integration, dass dort die Plus 1 und ähnliche Dinge, also die Suche, finde ich, ist jetzt ein bisschen intuitiver geworden. Und auch, dass man sozusagen als jemand, der A, was sucht oder B, was anbietet, jetzt sehr viel einfacher das in diese Karten integrieren kann. Und ich glaube, den Schritt hinzugehen und das im Grunde komplett zu überarbeiten und auch wiederum neue Informationen mit zur Verfügung zu stellen. Also das ist immer in Deutschland oder wahrscheinlich im restlichen Europa noch nicht so wirklich. Also wir kriegen immer, ich glaube, so 70% von den Möglichkeiten, die Original, in Anführungsstrichen Original-Apps ermöglichen, also Flugdaten und öffentlicher Personennahverkehr, die Integration ist eben noch nicht so wirklich abgeschlossen hier, aber in den USA funktioniert das schon sehr gut. Also da ist dann wirklich nur ein Klick und schon habe ich die Busverbindung oder die U-Bahn-Verbindung oder die Flugverbindung, die mir dann vorgeschlagen wird, und das funktioniert wirklich sehr, sehr schön. Also das ist eben schon ein Schritt wieder in die richtige Richtung. Und ein Pick, den wir heute haben, der im Grunde das übernimmt, also als jemand, der eben pendelt, ist man nun mal auf Verkehrsinformationen angewiesen. Und die früher mal war mein Weg immer, dass ich dann irgendwie bei Verkehrslage NRW nachgeschaut habe, wie denn das so aussieht, ob es sich jetzt schon lohnt, loszufahren, oder ob ich dann nur eine halbe Stunde im Stau stehe und genauso ankommen würde, wie wenn ich erst in einer halben Stunde losfahre. Und das ist jetzt was von Google Maps durchaus in einer Qualität angeboten wird, sodass ich auf dem Telefon oder auf dem Tablet oder eben am Rechner mir die Informationen gegeben werden. Also mit Google Now ist immer so freundlich, mich darüber zu informieren, wie lange ich denn jetzt bis nach Hause brauchen würde. Und das, auch wenn ich gar nicht nach Hause will, aber oder noch nicht nach Hause will. Aber trotzdem wird das eben dementsprechend immer dann auch auf die aktuelle Verkehrslage bezogen, und das funktioniert wirklich hervorragend.
Ja, also ja, das ist genau. Und da muss man einfach sagen, da hat Google einfach weiterhin die Nase vorn mit den neuen Techniken. Ich glaube, das ist jetzt Ganze auch jetzt vektorbasiert. Also ich bin jetzt ganz ist das wirklich also der Sprung, den Apple gemacht hat, was jetzt die Qualität der Grafiken angeht, jetzt nicht der Inhalte. Auch da muss halt Apple wahrscheinlich auch noch jahrelang nachholen.
Ja,
Google hat nur weil einfach der Vorsprung einfach von Google
so 10 Jahre Vorsprung.
Ja,
also auch die Maps-Geschichte, die vielleicht auch am Anfang so ein bisschen, naja, warum fangen sie denn jetzt da an, irgendwelche, ja, aber das ist Teil des Prinzips der Vermessung der Welt.
Ja.
Und da gehören Karten nun mal als integraler Bestandteil dazu.
Ja.
Die eben dafür sorgen, ich meine, ich bin jemand, der sich auch gerne mal Karten so anschaut, einfach nur, weil ich das ein interessantes Format finde, sich die Welt zu erschließen, aber der entscheidende Punkt ist der nächste Schritt, nämlich, dass ich eben Informationen erhalte, die mir für meine jetzige Situation was in dem Bezug bringen, dass ich weiß, okay, muss ich vielleicht einen anderen Weg wählen, weil da ist jetzt gerade die Straße gesperrt oder sonst irgendwas.
Naja, und wenn man jetzt eben diese ganzen Sachen zusammenzieht, also Google Play Music, also Konsumption, also das Konsumieren von Daten, Google Hangouts, die Kommunikation mit Daten und über Daten mit Leuten und dann eben dann die Orientierung, also die Navigation von Navigationsdaten. Wenn man diese ganzen Datensammelleide gut zusammentut, dann hat man eben und dann kommt man eben dann bei so einem Produkt wie eben Google Glass heraus, ne? Also ja. Die dann eben all diese Dinge ermöglichen, natürlich gut mit und dass man eben dann mit seiner Google-Brille eben dann die Musik hören kann. Man kann mit den Freunden kurz sich austauschen und man kann ihnen mitteilen, wo man ist oder wo man sich trifft. Und das macht dann eben diese Vision von diesem, die dann in diesen ersten Werbetrailern auch von Google Glass nochmal aufgemacht worden sind, wie man eben mit so einem Appliance-Gerät mit diesen Daten dann eben auch umgehen kann. Und das zeigt halt eben auch ein bisschen so die Vision, wo das Ganze hingeht. Und was ich halt sehr interessant fand, war halt dann eben auch der Hinweis, ich glaube, es war der Search, die Leitung von Search oder so, der eben von dem Star Trek Computer gesprochen hat. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was, ich glaube, das kommt sogar auch schon in Google Plex in dem Buch vor, glaube ich. Oder ich weiß nicht, in The Plex. Auf jeden Fall diese Idee, eines Computers zu haben, den man anspricht und der einem dann wie ein Orakel quasi alle Antworten der Welt halt eben zur Verfügung stellen kann, in welcher Form auch immer.
Und das Erstaunliche ist, dass das auch schon sehr gut funktioniert.
Ja.
Also im Moment ist das, glaube ich, noch auch wieder mal im Beta-Stadium. Aber ich habe das eben am Rechner ausprobiert und dann kann man wirklich Fragen stellen, die im Sinne oder nach dem Schema laufen. Wer ist diese und jene Person? Und als nächstes dann fragen, wie alt ist er oder sie?
Ja.
Und nicht, wie alt ist XY, sondern er oder sie. Also das ist ja gerade der Punkt. Also die Suche funktioniert eben über das Google oder das Search weiß, was man gerade gefragt hat.
Ja.
Man muss nicht jetzt nochmal den kompletten Namen sagen, sondern man kann halt fragen, also als Beispiel, das sind immer die einfachsten Suchen, also wer ist Barack Obama? Und dann kriegt man dann dementsprechend vorgelesen oder gesagt, dann auch mit witzigerweise, glaube ich, der Siri-Stimme, wer Barack Obama ist. Und dann als nächstes eben die Frage, wie alt ist er? Und dann kriegt man dann die Antwort auf, wie alt ist er? Oder mit wem ist er verheiratet?
Ja.
Und also diese Ketten von Fragen funktionieren. Und das Erstaunliche oder das was dann eben auch Freude bereitet für jemanden, der an Technik interessiert ist, ist eben, es funktioniert.
Ja.
Also es ist sehr, sehr...
Und auch da wieder ist es so, das hat zum Beispiel eben bei Siri auch schon sehr gut funktioniert. Also wenn Siri funktioniert hat, das ist auch wieder, wenn es funktioniert, ja, dann hat es sehr gut funktioniert. Und auch da hat jetzt auch dann Google innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, wann wurde Siri vorgestellt? Das war beim iPhone 4S, glaube ich.
Ja.
Das heißt also, in diesen 2 Jahren hat das jetzt, zweieinhalb Jahren so, haben die halt wahnsinnig aufgeholt. Und da Google halt eben wieder diesen riesigen Datenbestand hat und diese große Nutzerzahl hat, ja, können die dann eben auch so einen Dienst jetzt stemmen. Und das ist also auf jeden Fall, es ist wahnsinnig schnell, also wesentlich schneller als Siri, muss man einfach sagen. Und ja, und jetzt, dass sie, und der einzige Vorteil, den Siri halt eben hatte, war eben, dass Siri jetzt eben sich viel aus dem Kontext erschließen konnte. Und jetzt kann ich halt eben in Chrome halt eben, ja, auch dann einfach fragen, zum Beispiel, ja, wer ist Christian Heinke? Und ja, und sofort, es funktioniert, ne? Und es ist, ja, kommen sofort alle wichtigen Ergebnisse, ne?
Ja. Und ja. Das ist, also, und das ist dann auch, glaube ich, so ein Punkt, was ich, glaube ich, als wir über Glas gesprochen haben, schon mal angesprochen hatte, nämlich sowas wie Zugänglichkeit für Personen, die möglicherweise Probleme haben, zu tippen. Ja. Also, dass Spracherkennung so hochwertig funktioniert, jetzt schon so hochwertig funktioniert, dass man es wirklich, dass man es benutzen kann. Also, ja. Das ist ja immer sozusagen der Punkt, dass man, ich hatte für kurze Zeit mal unter Windows 7 ausprobiert, wie die Spracherkennung funktioniert und es war noch sehr rudimentär. Hm. Klar gibt es da auch Software für, die man teuer bezahlen kann, aber ein System oder sowas, was Google eben hier auf die Beine stellt, ist, glaube ich, es sorgt nun mal dafür, dass es im Grunde die Zugänglichkeitsbarriere wieder ein Stückchen nach unten gerückt wurde, weil das ist jetzt nichts, da brauche ich nur den Chrome-Browser und schon funktioniert das.
Ja.
Und ich muss eben nicht hingehen und für, was weiß ich, 70, 80, 90, 100 Euro ein teures Programm kaufen, was jetzt nicht nur, gut, die wenn man es dementsprechend häufig benutzt, ist ja vielleicht nicht mal das Geld das Problem, aber ich muss erstmal eins finden, ich muss erstmal das erwerben und also dieser ganze ja. Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, der eben hier voll integriert ist. Und ich glaube, das ist das, was dann auch die Nutzung unheimlich verbessert. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass die Sprachsuche ein bisschen zu schnell ist. Also wenn man witzigerweise ein bisschen zu schnell im Sinne, dass wenn man nicht den Satz nicht, wenn man kurz pausiert,
ja.
Dann kriegt man schon das Ergebnis für den ersten Satzteil.
Also ja, genau.
Man sollte jetzt nicht groß überlegen. Also da müssen sie noch ein bisschen dran feilen. Da ja. Ist es zu witzigerweise schon zu gut.
Das ist wieder so ein interessanter, da könnte man jetzt wieder, wenn wir jetzt mal von diesem imaginären neuen Podcast über Social Media reden und den gesellschaftspolitischen Teil, es ist ja dann auch schon wieder interessant, dass dann der Mensch sich schon wieder der Maschine anpassen muss. Das heißt, du musst in einer gewissen und das ist zum Beispiel etwas, das würde Apple, glaube ich, so nicht zulassen. Also zumindest auch da ist es schwierig, also aber es ist da, funktioniert das besser, dass man eben, dass es erstmal zuhört. So und dann, ja. Und dann so, jetzt scheinst du wirklich fertig zu sein und jetzt suche. Das ist natürlich dann wiederum das der Vorteil, wenn man dann ein bisschen mehr Zeit hat, um solche Sachen einzugehen, dass man sich also quasi wieder der Maschine anpassen muss. Und das ist natürlich etwas, was, ja genau, da, aber das sind auch wieder Sachen, Google haut halt erstmal sowas raus, was dann schon relativ gut funktioniert. Und das funktioniert dann eben jetzt vielleicht nicht so gut wie diese ausgefeilten Dinge von Apple, aber sie sind erstmal da und durch diese öffentliche Beta-Phase wird das halt wieder immens schnell besser. Ne?
Genau, also ja. Ich denke schon, dass, ja. Dass ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der halt eine Frage stellt und die dann erstmal formuliert, wenn er sie ausspricht.
Ja.
Und das eben ein kurzes Überlegen schon erlaubt sein muss. Und ich denke mal, das wird dementsprechend dann auch integriert werden.
Ja.
Aber es ist eben interessanterweise in dem Punkt zu schnell.
Ja.
Normalerweise ist das Problem ja, dass Dinge zu langsam sind. Aber das war eben was mir bei den Tests aufgefallen ist. Dass ich gedacht, okay, da muss Google ein bisschen geduldiger werden mit mir.
Ja. Okay, Google. Ja, aber das geht noch nicht.
Nee, das geht noch nicht.
Das geht noch nicht. Schade. Weil das wäre dann der nächste Schritt.
Das ist der nächste Schritt. Dass sobald der Browser auf ist, also jetzt muss man noch aufs Mikrofon klicken, aber sobald Chrome geöffnet ist, dass man dann über die Anweisung, okay, Google, an die wir ja auch schon jetzt, oder die wir ja auch schon eingeführt bekommen haben über OK Glass, dass eben der Sprachbefehl eben ein ähnlicher ist und dass man dann die Suche darüber starten kann.
Holy cow! Okay, auch wieder Insider, werden wir auch noch verlinken. Den Abschluss, das war der Abschluss, ne? Des Ganzen?
Der Abschluss der Konferenz oder der Keynote war eben dann der doch oder die der nicht unbedingt erwartete, aber vielleicht schon erhoffte Auftritt von Larry Page, der eben kurz ein paar Minuten lang darüber gesprochen hat, über die Entwicklung seiner selbst und die auch so ein bisschen angedeutet hat, wo es denn hingehen soll. Und das wurde dann leider etwas getrübt, oder in den zynischen Augen oder den zynischen Ohren vieler durch eine Aktion, die dann YouTube gestartet hat, wobei ich mir manchmal nicht ganz sicher bin, ob da nicht Google und YouTube aneinander vorbeireden, obwohl also ich glaube, da hören sie zu selten darauf, was von oben gesagt wird. Und zwar sein Punkt, das ist ja auch was wir immer mal wieder angesprochen haben, dass dieses Ganze sich gegenseitig verklagen und dass das ziemlich nervig ist.
Ja.
Aber ich fand gut, dass er es gesagt hat.
Ja.
Also, dass die Intentionen da sind, dass das eben Das würde ich, glaube ich, ganz gerne auch von den anderen hören.
Ja.
Also, dass die sagen, ja, eigentlich sind das alles Sachen. Ich meine, viele der Sachen, die da gemacht werden, und da ist nun mal das amerikanische Recht auch so ein bisschen schuld, dass wenn man das nicht verteidigt, dann hat man es für immer. Also da gab es ja auch vor einiger Zeit das Problem mit Elder Scrolls und dem neuen Spiel von den Minecraft-Machern, das ja Scrolls heißt. Und das Problem war jetzt nicht, dass irgendwer gedacht hat bei ZeniMax, um Gottes Willen, da versucht jemand unser Produkt zu kopieren. Sondern das Problem ist, dass wenn man nicht hingeht und das sein Trademark verteidigt, dass man es dann sozusagen, naja, ihr habt es da nicht verteidigt. Also habt ihr auch keinen Grund, es, wenn jemand hingeht und ein Spiel, Elder Scrolls nennt, dann kann er das eben tun. Und das ist, glaube ich, ein inhärentes Problem dieser Patent- und Trademark-Rechtsprechung.
Ja.
Aber trotzdem, dass er im Grunde hingegangen ist und gesagt hat, das ist nicht das, was ihn interessiert. Und das Wichtige ist, oder lass uns tolle Sachen kreieren. Und ich glaube, das erstmal als Grundidee würde ich mich dem anschließen.
Ja, natürlich, dass man dabei bedenken muss, dass das eben ein Milliarden- oder ein der Chef eines Multimilliarden-Dollar-Unternehmens natürlich sagt, was natürlich auch eine ganz andere Marktmacht und Macht besitzt, macht das Ganze oder lässt das dann natürlich manchmal dann auch etwas dann zynisch erscheinen oder so, ne? Also,
ja, und diese YouTube-Sache, um die jetzt noch kurz zu erwähnen, das liegt ja dann darauf hinaus, dass er im Grunde seine Rede gehalten hatte und dann gab es eben diese Cease and Desist Letter an Microsoft, weil Microsoft halt hingegangen ist und für die mobilen Geräte eine YouTube-App entwickelt oder rausgebracht hat, die eben zum einen den Download von Videos ermöglicht hat und zum anderen die Kopien, nicht die Kopien, die Werbung umgangen hat.
Ja.
Und da in solchen Zusammenhängen, also und an sich aber eine sehr, sehr gute App wohl war.
Mhm.
Und sowas ist natürlich, wenn jetzt jemand gerade hingegangen ist und gesagt hat, lass uns nicht mehr hier, lass uns nicht mehr streiten, lass uns tolle Dinge erfinden.
Ja.
Und dann kommt eine halbe Stunde später raus. Ich meine, das war natürlich auch konzertiert gemacht von Microsoft. Also die sind ja auch da nicht auf den Kopf gefallen und wissen ja, wie man sowas macht und dass man, wie man da jemandem in die Parade fährt. Aber trotzdem, ich glaube, da fehlt auch YouTube manchmal so ein bisschen das Fingerspitzengefühl und was sich dann auch fortsetzt bei den Takedowns, die stattfinden. Und das ist einfach, glaube ich, wo sie noch dran arbeiten müssen.
Ja.
Und ich glaube, da redet man, glaube ich, immer mal wieder aneinander vorbei.
Ja, man hält das dann doch immer schon für ein vollkommen inhärentes System und YouTube und gerade YouTube und Google sind doch noch ein bisschen getrennt. Natürlich ist das Ganze unter der Ägide von Google. Aber da ist eben genau dieser Konsolidierungsprozess noch im Gange, dass das Ganze wirklich dann aus einem Guss wird. Und das wäre dann jetzt meine Überleitung dann zur WWDC, die jetzt dann eben in der kommenden Woche stattfinden wird, der Worldwide Developers Conference von Apple. Und das war sozusagen die Show schlechthin eigentlich lange Jahre. Die Google I.O. war im Grunde auch etwas, was ich jetzt eigentlich erst so in den letzten Jahren dann so als wichtig wahrgenommen habe. Und ich denke, dieses Jahr war es wirklich erstmalig so, dass das Ganze wirklich so auf dem Level war, eine große, große Sache. Man bedenkt, ich glaube, es war bei der letzten I.O., wo der Fallschirmspringer mit Google Glass abgesprungen ist, wo man dachte so, was wollt ihr? So. Also da wurde dann eben ein Fallschirmspringer sprang dann halt quasi getimed dann über diesem Platzort der Konferenz ab und landet dann auf dem Dach und kam dann rein und so. Und da wurde dann eben, ja, und das war natürlich eine spektakuläre Aktion, aber das war dann eben natürlich auch, wo die sagt so, hey, das hat jetzt ein bisschen Spielkram. Und da haben sie sich ja jetzt eben auch konsolidiert und gesagt, nein, wir sind hier in der Entwicklerkonferenz und wir zeigen jetzt einfach mal die coolen, tollen Sachen, die ihr dann bitte auch schön entwickeln sollt und machen nicht so viel Spielkram. Und was Ähnliches erwarten jetzt die Leute eigentlich auch bei Apple. Sprich, also da wird es hauptsächlich, oder es ist eigentlich fast sicher, es wird um Software gehen. Wenn es gut läuft, wird vielleicht ein Laptop oder es wird meistens immer noch irgendein Arbeitsgerät vorgestellt. Manche spekulieren auf eine neue Version des Mac Pro, die lange erwartet wird. Muss man abwarten. Wahrscheinlich wird es wieder nur ein Laptop sein oder so. Und jetzt die ganzen neuesten Gerüchte sind, dass da ein iPad vorgestellt wird. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil da trennt Apple ganz strikt zwischen Entwickler-Tools und Maschinen oder für den professionellen Bereich und eben dann den Consumer-Bereich. Und dazu gehört eindeutig das iPad.
Ja, also die Vermutung, dass irgendwie da neues MacBook Air in der Luft liegt, ist eben gespeist durch dass irgendwie die Verfügbarkeit einfach bei Apple nicht mehr gegeben ist für diese Geräte, dass man die...
Das ist immer das beste Zeichen, das ist immer das, wenn Apple quasi die Produktion zurückfährt und auslaufen lässt, dann weiß man, okay, dann kommt bald was Neues.
Genau, also das wird wahrscheinlich auf sowas hinauslaufen.
Und es gibt eigentlich nur einen Punkt, den ich jetzt im Vorfeld eigentlich bespreche, weil das andere ist alles wahnsinnig spekulativ. Was man relativ sicher weiß, ist, es wird halt definitiv neue Versionen eben von macOS und vor allem von iOS vorgestellt werden und das auch noch nicht in so einer Form, dass es dann auch gleich rauskommt, sondern traditionell ist es dann natürlich dann so, das ist eine Developers-Konferenz, das heißt, dort bekommen die Leute dann vermutlich dann noch am selben Tag eine Beta von dieser Software in die Hand, damit sie dann entwickeln können und vermutlich dann im Herbst kommt dann das neue Betriebssystem dann halt heraus. Vermutlich dann mit einer neuen iPhone- bzw. iPad-Generation. Und das Neue und Innovative ist halt eben, dass Scott Forstall halt eben ja gedisst wurde von Apple. Und dass quasi derjenige, der bisher immer die, muss man ja auch wirklich sagen, institutionelle gute Hardware von Apple designt hat, Jony Ive, dem wurde jetzt eben auch dieses Human Interface Design Part übertragen. Das heißt also, er wird jetzt auch maßgeblich dafür sorgen, dass eben diese schöne Hardware auch eine schöne Software bekommt, die dann eben auch so, zumindest wird gehofft, so innovativ und gut zu bedienen ist, wie Apple es eigentlich auch schon immer war. Aber man muss ja sagen, iOS ist ja das älteste bisher laufende Betriebssystem. Das muss man ja auch mal so sehen, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Aber ne, als 2007 das iPhone vorgestellt wurde, war das das Neueste und Tollste, was es überhaupt gibt. Und Steve Jobs hat ja, wie unbescheiden wie er war, gesagt, das ist 10 Jahre voraus von allen anderen. Zu dem Zeitpunkt war das vielleicht auch so, aber wie gesagt, Google hat ja nun wirklich aufgeholt und überholt, will man jetzt auch wirklich sagen. Und da wird es auch wirklich Zeit, dass jetzt Apple auch mal die Zeichen der Zeit erkennt und da mal ein bisschen das Ganze aufhübscht. Ne?
Ja, also das grundlegende Design ist ja immer noch dasselbe.
Genau.
Was zum einen natürlich ein Vorteil ist in der Bedienbarkeit, also für denjenigen, der das erste iPhone hat bedienen können, der kann auch das aktuelle bedienen. Also das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber es wirkt halt ein bisschen verstaubt.
Ja.
Und auch was die Möglichkeiten angeht, also Stichwort Widgets, da ist halt eine Menge Luft nach oben, würde ich sagen.
Ja, da wage ich überhaupt keine Spekulation. Also was wohl raus durchgesickert ist, dass das Design halt eben flacher sein soll, eben diese ganze Skeuomorphik, also sprich die Nachbildung von echten, realen Gegenständen in Software findet nicht mehr statt, sondern das Design soll klarer, übersichtlicher und flacher werden. Und jemand, der wie ich jetzt eben ja, zum Beispiel eben die schon besprochene Mailbox-App nutzt, die jetzt da von Dropbox gekauft wurde und so. Ich bin totaler Fan von diesem neuen Design. Das ist schön flach. Any-Do-List ist auch ein weiteres Beispiel.
Ja.
Das ist so, sind so Beispiele, wie Software zurzeit sein sollte. Das unterliegt natürlich auch immer geschmacklichen Schwankungen. Ja, ne? Vielleicht irgendwann wird das Pendel vielleicht auch wieder in eine andere Richtung schlagen, aber auf jeden Fall ist dieses flache, schöne Design, was ja auch bei Google eben auch jetzt man sie auch immer bewundern kann, einfach in und auch aber auch sinnvoll, weil einfach diese Vereinfachung einfach auch angenehmer ist und eben auch Bedienbarkeit verbessernd.
Ja. Ja, und es ist, also es wird ja dann immer, oder die Begründung für diese Nachbildung der Dinge, die aus der realen Welt bekannt sind, war ja immer, naja, wenn jemand, also der kriegt erstmal jemand ein Gerät in die Hand und weiß vielleicht gar nicht, was er damit machen soll, aber wenn das so aussieht wie Notizzettel aus der echten Welt, dann weiß er sofort, ah, das ist wohl das Notizprogramm und das ist wohl das Programm für weiß ich nicht was. Da gibt's ja dann auch die Geschichte mit den Ledersitzen aus dem Jet von Steve Jobs. wobei man sich da natürlich immer fragen kann, ob in dem Moment da die Nähe zur echten Welt nicht nur ein Gimmick ist. Weil ich kenne jetzt die Ledersitze aus Steve Jobs Jet nicht. Also ist die Verbindung, die ich zwischen der echten Welt und der Software habe, oder in dem Moment dann keine Hilfe.
Ja.
Und aber die Abkehr von diesen, also die Menschen hatten jetzt lange genug Zeit, diese Sachen zu lernen und dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr nötig, dass was weiß ich, die Notiz-App eben wie Legal Paper aussieht oder was weiß ich, die Spiele-App wie der Filz auf einem Pokertisch.
Genau. Und ich will jetzt auch gar nicht weiter spekulieren, was da noch kommen wird und wie es sein wird. Die Ansichten schwanken von einem vollkommenen, absoluten neuen Redesign bis zu Und das glaube ich halt eben nicht, weil Apple halt eben wie die, wie quasi immer dieser japanischen Produktionsform folgt. Das heißt, es wird immer in kleinen Schritten werden Dinge eben geändert und es wird bestimmt so sein, dass man sagt, ach, das ist ja ganz fantastisch und toll. Also das wird, also es wird wieder bestimmt einen Wow- und A-Effekt geben, das glaube ich schon. Also das hat bisher Apple immer noch geschafft. Es wird ihnen ja zurzeit zugeschrieben, dass sie es nicht können. Aber ich glaube, die sind da, die sind auf ihrem Pace und machen das so, wie sie das haben wollen. Und auch gerade vielleicht auch dann die Verschränkung zwischen iOS und macOS 10, da wird bestimmt auch wieder ein kleiner evolutionärer Schritt, aber kein revolutionärer Schritt gemacht werden. Und ich bin einfach nur gespannt, und freue mich dann wieder Montag, so wie du dich vielleicht auf die Google I.O. gefreut hast.
Ich freue mich da auch drauf.
Ja, also mal gucken, was sie machen. Und es allein wird die Frage sein, ob zum Beispiel Johnny Ive das überhaupt selbst präsentiert oder ob er nur wieder per Video schalte quasi, das kurz sagt, ja, ich habe mir mal wieder Gedanken gemacht und es sollte ja ganz einfach, aber es ist ja ganz kompliziert, das überhaupt zu machen und so, mal sehen. Auf jeden Fall wird das bestimmt auch wieder eine interessante Keynote und wir freuen uns drauf. Ja. Und damit sind wir dann schon nach anderthalb Stunden bei den Picks.
Genau. Und würde ich sagen, steigen wir direkt ein beim bilateralen Pick. Und zwar haben wir uns da Waze ausgesucht. Das war das, was ich vorhin in Bezug auf Maps meinte. Waze ist eine in Israel entwickelte Navigationssoftware. Und der entscheidende Punkt, diese App unterscheidet von sonstigen Apps, ist eine soziale Komponente. Deswegen gab es auch gerüchteweise Interesse von Facebook. Aber jetzt sieht es wohl eher so aus, dass Google da möglicherweise dran ist. Dieses Entwicklerstudio zu kaufen und somit Waze zu kaufen. Die Grundidee ist eben, dass Verkehr natürlich das Problem hat, dass es keine Konstante ist, sondern es sich immer verändert. Und die gerade schon erwähnte Verkehrslagen Integration in Google Maps ist ein Teil, wie man sowas machen kann. Hier wird versucht, das Ganze so zu strukturieren, dass der Nutzer selbst diese Dinge eingeben kann. Also so ein bisschen im Grunde wie das ja auch bei Radiostationen gerne angeboten wird, dass man eben entweder den Blitzer melden kann oder die Staumeldung zum Radio weitergibt. Nur, dass das hier eben innerhalb der App stattfindet und hier dann auch Dinge erfasst werden können, die möglicherweise sonst gar nicht erfasst würden, weil die viel zu klein oder viel zu unbedeutend für die Gesamtheit sind. Also bei uns in der Stadt gab es beispielsweise eine Baustelle, die dafür gesorgt hat, dass eine Straße nur in einer Richtung zu befahren ist. Und mit dem Navigation, also mit Waze konnte ich dann, und das habe ich dann auch direkt ausprobiert, konnte ich dann hingehen und sagen, okay, hier ist eine Baustelle und da ist jetzt Durchfahrt verboten oder keine Durchfahrt möglich in dieser und jener Fahrtrichtung. Und das war eben was ich da relativ einfach und unumständlich eingeben konnte. Und nicht und das wäre eben was gewesen, was sonst nicht wirklich erfasst wird von, was weiß ich, den Staumeldungen oder sonst irgendwas. Also das ist das, was die Software oder die App eben unterscheidet von sonstigen Navigationssystem, dass man eben wirklich als Nutzer direkt Dinge eingeben kann und die App dann dementsprechend darauf reagiert und dann relativ zügig neue Wege oder eine neue Route berechnet.
Ja.
Und dadurch natürlich auch das ermöglicht, was im Grunde ja alle wollen, nämlich dass der Verkehr einfach fließt.
Und gerade die soziale Komponente hat es dann auch gleich interessant gemacht. Also ich glaube, wer wollte sie kaufen?
Ja, also Facebook war halt dran, weil sobald da irgendwie Social draufsteht, ist mal ist es, glaube ich, Pflicht, dass Facebook zumindest Interesse zeigt, oder zumindest denken alle, dass Facebook Interesse zeigt. Aber das ist, glaube ich, was nicht so wirklich eine tolle Paarung wäre. Oder zumindest von Facebook-Seite aus nicht so wirklich eine interessante Paarung wäre. Es wäre dann wohl auch so, und deswegen ist der Deal auch wohl nicht zustande gekommen, dass eben die Anforderungen an das Entwicklerstudio so waren, dass die in die USA hätten ziehen müssen und all solche Dinge. Und da gab es dann wohl kein Interesse bei jetzt aktuell, wobei die Gerüchte da auch wieder ein bisschen oder die Gerüchteküche ein bisschen zurückgegangen ist oder ein bisschen weniger geworden ist. Aber das Letzte war eben, dass Google da dran sei und da möglicherweise dann auch das Entwicklerstudio da belässt, wo es ist und einfach nur die Daten haben möchte. Das sind natürlich auch Daten, die integriert werden können in Maps.
Ja.
Also sozusagen Maps als ein möglicher Zugangspunkt für diese Informationen. Und dann sind eben nicht nur die allgemeinen großen Staumeldungen drin, sondern dementsprechend schnell auch die kleinen Dinge.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das ist das, was es eben unterscheidet zu den anderen Navigationssystemen,
ja,
die da sind. Und das funktioniert wirklich sehr, 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 sehr gut.
Ja.
Und kostet nichts.
Ja, das genau. Also sehr zu empfehlen. Waze sowohl, also unser bilateraler Pick. Ich habe jetzt kurzfristig noch einen weiteren bilateralen Pick hinzugefügt, nämlich Staffel. Oder Stuffel, wie auch immer man es auch spricht. Und zwar ist das Ganze, ich würde jetzt mal sagen, eBay für Arme sozusagen. so für arme Menschen wie ich, die viel zu viel Technik haben, aber die dann aber relativ unkompliziert loswerden wollen, weil sie halt eben selber, weil man sich neue Technik kaufen möchte. Und Staffel ist halt eben ein Dienst, der eben prädestiniert dafür ist, mobil genutzt zu werden. Sprich, man hat eine kleine App auf dem Smartphone, mit der man Fotos von einem Produkt machen könnte, was man gerne veräußern möchte. Macht ein Foto davon, sagt, wie viel man dafür haben will. Und andere Nutzer sehen einen, da das Foto dann geogetaggt ist. In der Nähe sehen halt, hier in der Nähe verkauft der Herr Heinke seinen Kram. Wenn man selber in der Nähe ist, Mindestabstand, ich denke mal so 3 Kilometer oder so ist es, glaube ich. Dann
anderthalb,
glaube ich. Oder anderthalb sogar, sieht man dann, glaube ich, bis auf 300 in der, hier, was ich jetzt gerade gefunden habe, ist bis auf 300 Meter genau, sieht man dann, 250 Meter genau, zeigt man halt, wie halt mit GPS halt üblich. Sieht man halt, wo derjenige ist, und man kann sich verabreden und dann eben den Handel betreiben. Und das ist in dem Sinne im Grunde ja ein Modell, was so vielleicht auch ein bisschen an Craigslist an den USA so ein bisschen erinnert, so. Aber eben auf diese mobile Komponente ist, glaube ich, das, was das Ganze so interessant und so einfach ist. Und wie gesagt, ich benutze ja immer meine Freundin so ein bisschen als Testkandidat, und wenn die halt eine App aufmacht und und sagt, ach, das ist aber interessant und ach, das ist ja schön und da kann man ein bisschen so browsen und so, ist das halt ein gutes Zeichen, dass das eben sich vielleicht auch durchsetzt. Und die App wurde vor einem Monat für Android geupdatet, und jetzt ist halt seit kurzem die iOS-App dran und Inzwischen gibt es wohl 175.000 aktive Nutzer und mehr als 2,5 Millionen Euro wurden gehandelt. Und Waren werden im Gesamtwert von weit über 10 Millionen werden zurzeit im Verkauf angeboten. Und da ist eben, und deshalb fand ich das jetzt auch so eine gute Ergänzung zu Waze, genau eben der Kern, das Mobile und eben das Lokale. Also, ja. Ne?
Dass und man, eben das Kleinteilige.
Ja, also genau.
Das wirklich, man im Grunde, also es läuft, glaube ich, eher so. Also so, ich hab dann, nachdem ich den Pick gesehen habe, habe ich dann dementsprechend das sofort installiert. Und es erscheint mir so, dass die Suche eigentlich eher umgekehrt funktioniert, also dass man eher wie auf, und ich glaube, einer der Untertitel ist auch Flohmarkt, mhm. dass man nicht so sehr gezielt sagt, okay, ich brauche jetzt Batterien.
Ja.
Und die suche ich jetzt, also ich gebe nicht den Suchbegriff ein und sage Batterien, sondern eher umgekehrt, dass mir gezeigt wird, in der Nähe gibt es jetzt gerade das und das.
Ja.
So wie wenn man über den Flohmarkt, gut, auf den Flohmärkten gibt es immer Batterien, also irgendwer bietet immer Batterien an, aber dass man eher auch sowas, man schlendert über den Flohmarkt und sieht vielleicht was interessant sein könnte.
Ja.
Also das Erste, was angeboten wurde in der Nähe, war ein 30-Schild, was ein bisschen sonderbar war. Aber das ist eben sowas. Und dadurch, dass das eben über die Fotos läuft, also man hat halt etwas an das Metro-Design, was ja nicht so heißen darf, aber an das Design von Windows von
8.
8, genau, an Windows 8 erinnernde Design, dass man eben diese Kacheln hat und dass man dann im Grunde schon sehr gut sehen kann, worum es
wie heißt denn jetzt? Surface?
Also genau. Was, dass man eben, also dieses 30-Schild starrt da eben so heraus, und da habe ich natürlich auch direkt drauf geklickt, um zu gucken, ob da wirklich jemand ein 30-Schild anbietet. Und ja, es war ein 30-Schild, was angeboten wurde. Und dann dementsprechend in der Nähe. Also, dass man wirklich eher dieses Schlendern, diese Nähe zum Flohmarkt schlendern hat. Und
genau.
Das fand ich sehr interessant, dass man wirklich dann, das kann man auch mal eben aufrufen und man scrollt so durch und sieht vielleicht was interessant sein könnte.
Genau, und das ist halt eben auch so, oder das ist vielleicht auch so ein bisschen auch so im Sinne von wie Pinterest oder so, ne? Also, dass man halt quasi, ne, also es wird über Bilder wird quasi die Waren sozusagen angeboten oder interessante Dinge und wenn man sich dafür interessiert, dann klickt man einfach drauf und kann halt eben schnell dann eben da ein Angebot abgeben oder nicht. Und ich werde das mal ausprobieren, werde meine Erfahrungen berichten, weil ich jetzt erstmal ein paar von meinen ganzen Apple-Sachen auch unter die Leute bringen möchte. Nicht, weil ich wechseln möchte, also das schon mal vorweg anzukündigen, sondern einfach, um einfach Platz zu schaffen in meiner Apple-Höhle. Ja, und das, apropos Apple-Höhle, und sprich wieder flaches Design, dann würde ich jetzt kurz meinen iOS-Pick loswerden wollen. Und das ist ein Game namens Dots. Und ich glaube, das ist eigentlich nichts anderes als Käsekästchen, glaube ich.
Ja, oder eben...
Wie heißt das? Mit diesen Punkten? Ich weiß es ja so lange nicht mehr. Ich war lange nicht
im Grunde ein schickes Bejeweled.
Ja, genau. Also
welches ein bisschen anders funktioniert, aber prinzipiell ein ähnliches System ist.
Ja, genau. Also im Grunde ist es so, dass man halt eben so Punkte miteinander verbinden muss. Und je mehr Punkte man miteinander verbindet, gleicher Farbe, desto mehr Punkte bekommt man sozusagen auch. Und deshalb heißt das Ganze eben auch Dots. Und das Ganze ist einem super flachen Design. Und das Interessante daran ist, dass man halt eben jeweils für ein Spiel immer nur 60 Sekunden Zeit hat. Und deshalb dementsprechend auch, wie ich es jetzt hier gerade so in die Laporte-Manier-Tour auch so nebenbei spiele und deshalb auch ein bisschen abgelenkt bin. Und und es ist halt sehr, sehr schön. Und es macht einfach Spaß. Ich komme da jetzt auch gerade gar nicht so von weg. Und dieses schlichte Design ist halt eben auch wieder ein Beispiel für eben das, worauf wohin hoffentlich die Reise eben für iOS halt eben gehen wird, dass eben dieses sehr schönes, flaches Design ist. Und mehr gibt es eigentlich, ich habe noch einen Link von TechCrunch, the most beautiful mobile game ever I've ever seen und so. Und da ist auch was dran. Man denkt halt einfach, was soll das? Und das sind nur Punkte, die man verbinden muss und so. Aber es ist sehr addictive, es ist sehr schön, es macht einfach Spaß. Und das ist quasi so die Quintessenz des in der Schlange stehen oder in der U-Bahn gerade stehen müssen und so. Und man möchte irgendwie was sich ablenken. Und da ist dann so ein Spiel halt ideal. Neben Duolingo, worauf du auch noch kommen wirst, ist das quasi so momentan mein Game sozusagen der Wahl zurzeit auf iOS.
Jo. Ja, und gibt's auch erstmal nur für iOS.
Genau.
Ja, deswegen der iOS-Pick.
Genau.
Ja.
höre ich da Neid.
Doch,
genau. Nein, genau. Jetzt kommst geht. Du ja.
Deswegen komme ich ja mit dem,
um die Ecke jetzt eben mit.
Genau. Da gibt es ja vielleicht auch Neid. Nein. Und zwar ist das Sound Search von Google. Das Ganze ist im Grunde Konkurrenz zu sowas wie Shazam und Soundhound. Aber dadurch, dass das im Grunde, also ich habe das sozusagen aus Versehen entdeckt, weil es plötzlich die in meinen Widgets aufgetaucht ist. Also es war Teil der Musik des Musik-Updates.
Ja.
Was natürlich auch ein relativ schlauer Schachzug ist jetzt von Google, dass man eben wirklich hingehen kann und wenn ein Titel gespielt wird und man sich gerade fragt, wie mag der Titel heißen und von wem mag der sein, dass man dann dementsprechend einfach nur das Widget betätigt und dann dementsprechend sofort weiß, und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut, Titel und Interpreten bekommt und natürlich auch dann dementsprechend direkt den zum Play Store verbunden werden kann, um das dort zu kaufen. Das ist nicht wirklich innovativ, weil Shazam und Soundhound im Grunde genau dasselbe tun. Aber mir gefällt eben die Integration besonders gut. Also es war halt da und es ist nicht irgendein Programm. Also ich glaube, ich habe das in all der Zeit habe ich weder Shazam noch Soundhound so häufig benutzt wie eben dieses neue Tool von Google jetzt. Obwohl es im Grunde genau dasselbe tut, aber es tut es eben auf eine sehr, sehr angenehme Weise. Also klar gibt es auch Widgets für Soundhound und Shazam, aber die Integration ist einfach sehr viel angenehmer. Also ich muss nicht noch irgendwie eine zusätzliche App installieren, sondern das ist eben Teil der Musik-App und dieses Widget ist eben nun mal dabei, ohne dass ich jetzt hingehen müsste und das extra installieren müsste oder extra irgendwie mich darum kümmern müsste. Und wenn die Musik-App aktualisiert wird, dann wird dementsprechend das Widget aktualisiert. Und ich bin immer ganz froh, wenn ich eine App loswerde. Also wenn man spezialisierte Apps eigentlich nicht mehr braucht,
ja,
weil es vom System selbst im Grunde übernommen wird.
Genau, muss ich kurz einwerfen, das ist so, da gibt es den Begriff gesherlocked bei Apple, weil es damals eben eine Suchfunktion namens Sherlock gab von einem Drittanbieter und das wurde dann eben von Apple mit der Spotlight-Suche quasi selbst integriert und solche Dinge wie Instapaper oder so werden jetzt eben auch durch so Leseliste und so weiter ersetzt. Also dieses gesherlockte, das ist dann für den Nutzer, so wie wir dich jetzt eben auch bei Android, dann immer sehr sinnvoll. Für die armen Menschen, die Drittanbieter, die haben dann manchmal Pech, weil dann einfach die Sachen dann einfach obsolet werden.
Ja. Aber wie gesagt, ich bin da, also gerade in dem Fall funktioniert das wirklich wunderbar und ich muss nicht, was weiß ich, Soundhound oder Shazam starten oder sonst irgendwas. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und dann im nächsten Schritt, was ich jetzt noch nicht genutzt habe, weil ich nun mal meine Musik noch nicht bei Google kaufe, dass dann die Integration dementsprechend da, es ist nicht, also ich glaube, Shazam hat alles auch irgendwie werbefinanziert und man hat dann irgendwie, und das ist da alles nicht. Das ist einfach sehr schick und sehr, sehr schön integriert. Schön.
Cool, klingt cool.
Ab Version 4.0, also für alle die, die noch beim Gingerbread sind, für die ist das nun mal noch nicht zu nutzen. Aber, und das Ergänzung zu deinem Pick vom letzten Mal, nämlich letzten oder vorletzten Mal, bin ich nicht mehr. Egal. Duolingo ist jetzt auch für Android verfügbar, ab Version 2.2 und funktioniert hervorragend und einwandfrei und die Auffrischung meiner Französischkenntnisse geht sehr gut voran. das ist jetzt dann dementsprechend im Play Store verfügbar und habe ich auch schon fleißig weiterempfohlen und da kann man dementsprechend dann auf spielerische Art lernen.
Genau. Genau, könnte man, wie gesagt, also nee, ich glaube, wir müssen wirklich diesen Social-Media-Ding machen. Weil diese Gamification von Dingen ist natürlich, von Bildung ist natürlich auch interessanterweise, also das kann, finde ich, da ist jetzt das beste Beispiel, wie positiv das sein kann. Aber das Ganze, ja, wenn das dann eben in weitere Lebensbereiche reinragt, dann wird es interessant werden, wohin das halt führt. Aber ja, schön, dass es das eben jetzt für Android gibt. Eine super Sache. Und ich bin gespannt, wann du oder ich dann anfangen, wirklich der Gesellschaft auch was dann zurückzugeben, sprich wir dann eben Wikipedia-Artikel ins Spanische bzw. Französische übertragen.
Ja. Mal gucken. Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Weitere Ergänzung, Vine ist jetzt verfügbar ab Version 4.0 für Android. So wie ich reingeschaut habe ich noch nicht. Das Einzige, was ich die in den letzten Tagen gemacht habe, war, ich glaube, 5 Updates. Also es gab am Anfang wohl relativ viele Probleme und da wurde fleißig dran gearbeitet, ja. Was eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist. Ich meine, dass jetzt 5 Updates nötig sind, ist erstmal ja nicht so ein gutes Zeichen, aber dass 5 Updates gemacht werden, ist ja dann auch wiederum ein Zeichen, dass etwas getan wird. Ich frage mich so ein bisschen, Vine war ja auch ein Pick, ich glaube, in einer der allerersten, wenn nicht sogar in der allerersten Folge von Apple und Ei. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht ein bisschen zu spät kommt.
Ja.
Also ich glaube, der Schwung, den eine App bekommt, wenn sie sozusagen, hey, wir sind jetzt da und wir sind neu. Ich glaube, das ist, also ich denke, sie hoffen so ein bisschen auf den Instagram-Effekt, aber ich glaube, das könnte ein bisschen nach hinten losgehen.
Also ich glaube, diese Animated GIFs-Geschichten, da ist ein Markt da sozusagen. Und wenn die das irgendwie schaffen, also und auch da könnte sein, dass sie eben gesherlockt werden, denn im Grunde hat Google ja jetzt mit dieser, wie heißt das jetzt nochmal, dieser Fotoserie, die automatisch dann eben zum GIF gemacht wird, die eben auch vorgestellt wurde, die jetzt auch schon dann in Google Plus auch mit integriert wurde und da eigentlich auch schon fast wieder die Nase ein bisschen vorn. Einfach, weil das dann wieder in einem Dienst integriert ist. Und Vine ich habe Vine einmal gestartet zum Ausprobieren und dann nie wieder, einfach weil es irgendwo in den Apps bei mir irgendwo liegt und eben nicht so integriert ist, dass ich sage, ach, ich würde jetzt gerne aus diesen Fotos hier eine Animation machen, beziehungsweise ich würde jetzt hier ein kleines Video gerne drehen für 6 Sekunden. Das
Ich glaube, das ist Das Problem ist, anders als bei Fotografie-Apps, dass man, glaube ich, nicht unbedingt so schnell, also ein Foto macht man mal eben.
Ja.
Dann sieht man was Interessantes und dann macht man ein Foto. Aber ich glaube, das Problem bei einem Vine ist, also ich meine, passieren interessante Dinge. Das steht außer Frage. Ja. Aber ich glaube, eine massenhafte Nutzung findet da insofern nicht statt, dass man nicht sagt, das ist jetzt was, wo es interessant sein könnte, dass ich 6 Sekunden lang ein Video davon habe. Ja. Sondern entweder gehe ich hin, mache ein richtiges Video, was ja schon integriert ist im Telefon, und nicht beschränkt dann auf die 6 Sekunden. Also ich glaube, es könnte in die Richtung gehen, dass man wirklich, also relativ interessante Dinge, die da passieren, ist eben, was weiß ich, so Zeitrafferaufnahmen und von Zeichnungen oder von, was weiß ich, Leuten, die irgendwas aus Lego bauen oder sowas, was dann eher in so eine vielleicht künstlerische Ecke geht.
Ja.
Aber nicht so sehr im alltäglichen Gebrauch sich etabliert.
Naja gut, es könnte natürlich sein, dass, ich glaube, Alex Lindsay hat das bei MacRaeWeek vorgestellt, dass jetzt eben auch so Home Depot
von Lowe's oder wie diese Kette heißt. Also
genau, also wo dann quasi in 6 Sekunden genau schnell gezeigt wird. Ich kriege die Schraube nicht raus, irgendwie mit einem Gummiband kriegt man es besser raus und so weiter.
Genau, also das ist sowas, wo ich sagen würde, dass also die Beispiele, das Beispiel, was er dann da vorgestellt hat, kannte ich auch schon von ein paar Monaten, also als das rauskam. Und ich sage ja gerade, oder das ist das eben, wo ich eine Nutzung sehen könnte, dass man sagt, okay, das ist was ein gezieltes Projekt, was dadurch, dass man diese Beschränkung hat, es gab da, glaube ich, auch einen Trailer für S.H.I.E.L.D., die Avengers-Serie, was auch gut funktioniert hat, aber das ist eine sehr, sehr spezielle Nutzung.
Ja.
Und nicht so sehr eine Nutzung wie, ich mache mal eben ein Foto.
Ja.
Sondern das ist eher was, wo ich sagen würde, okay, das ist was, wo ich hingehe und mir was vorher überlege und mit einem relativ elaborierten Plan daran gehe, wie ich das umsetzen möchte und nicht so sehr, da ist was Interessantes, da mache ich jetzt ein Video von.
Ja.
Oder da mache ich in dem Fall dann eine 6-sekündige Aufnahme von.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Und wie gesagt, dass die Sachen erst immer Monate später dann nachgereicht werden, ist, glaube ich, auch ein Problem.
Ja, ja, ja.
Also gerade sowas, ich glaube, Leo Laporte hat das gestern sehr, sehr schön gesagt, we are fickle. Also man ist halt, man will das eben sofort haben und wenn man es nicht sofort kriegt, dann will man es nicht haben.
Ja.
So ist das nun mal auch mit Software und Apps. Und,
genau,
Wenn man sowas Spezielles hat, wie bei Instagram, wo man halt, Fotos werden irgendwie immer gemacht und dass man da im Grunde eine Community zubaut und sowas, das hat ja offenbar funktioniert. Aber bei Vine bin ich mir da nicht ganz sicher.
Ich könnte mir vorstellen, wenn Vine quasi als App in der Google Glass drin ist oder so, dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, also wenn das einfach, dass es so schnell geht, dass es irgendwie, also dass es quasi nicht mehr
Aber im Grunde man sagt, ist es das ja schon. Also es gibt die Videoaufnahmen, die sind ja auch auf ein paar Sekunden begrenzt. Also ich glaube 25 oder so oder 30 Sekunden oder 10 oder so. Also im Grunde ist das ist ja fast nur noch, also Vine ist dann als Plattform, glaube ich, oder könnte dann interessant oder das, was den Unterschied macht,
ist. Also das meinte ich eben, ne? Dass es dann eben eine soziale Community um so Kurzvideos geht. Und dass das aber dann mit so also mit dem Smartphone vielleicht noch, man muss das rausholen, halten und so weiter. Und man kann die Aufnahmen nicht anhalten. Wenn man dann zum Beispiel Sachen zum Beispiel auch hochladen könnte und die dann bearbeitet, also wenn es einen Editor gäbe, dann könnte ich mir eben auch so vorstellen, so kleine Mini-Buch-Trailer oder so für meine Bücher zu machen oder was. Aber so ist das,
Also die Einfachheit der Anwendung ist vielleicht auch ein Problem der Anwendung,
würde ich sagen. Genau, ja. Ja, und dann hast du
Dann habe ich noch einen Buchtipp, ne? Genau. Ja. Und zwar zufälligerweise jetzt auch topical zu den Überschriften der letzten Wochen, letzten zwei, drei Wochen, ja, würde ich sagen, der deutschen Presse. Unser Verteidigungsminister hatte da wohl, oder da gab es wohl Probleme, wenn ich das richtig mitbekommen habe, mit irgendwelchen Drohnen. Mhm. Und der Buchtipp bezieht sich eben oder thematisiert eben das Thema Drohnen. Und zwar ist das von Daniel Suarez' Kill Decision. Da geht es nicht so sehr darum, dass irgendwer nicht ganz so weiß, wie viel Dinge kosten und ob die überhaupt funktionieren, sondern um sozusagen den nächsten Schritt von automatisierten, also sprich nicht ferngesteuerten, sondern wirklich automatisierten Drohnen. Und das ist eine, wie ich finde, relativ interessante Bearbeitung, die jetzt auch nicht so sehr Science Fiction ist, wie man sich das vielleicht erhoffen könnte.
Ja.
Sondern das ist teilweise schon implementiert und ich finde, er hat da einen sehr interessanten Thriller draus gemacht und das eben so als Empfehlung, wenn man.
Genau, jetzt kann ich natürlich plucken und sagen, ich habe ja auch gerade so einen Internet-Thriller, wo es auch ein bisschen um Drohnen geht, aber nein, da hast möchte ja ich jetzt mich auch gar nicht so einreihen, sondern eben der Herr Suarez ist wirklich eine absolute Kaufempfehlung, also seine beiden vorhergehenden Bücher waren eben auch schon Knaller und jetzt mit Kill Decision hat er eben bewiesen, dass er eben dann auch dann sich auch wieder eines neuen Themas sehr gut annehmen kann. Und ja, was halt eben das Unheimliche, wie du schon sagst, ist halt eben, dass die Sachen, die da so präsentiert werden, im Grunde alle faktisch fast schon umsetzbar sind oder auch kurz vor der Umsetzbarkeit stehen. Und ja, und das Thema, wie gehen wir eben mit so halbintelligenten Entitäten rum, die wir herumfliegen lassen und mit Waffen ausstatten. Das wird uns in den nächsten Jahren bestimmt auch noch beschäftigen. Obama gerät gerade in der Kritik und man muss eben auch mit bedenken, derjenige, der quasi Nobelpreis für seine Friedenspolitik kriegt, wendet genau diese Tötungsmaschinen halt en gros an, überall in der Welt. Und da gab es zum Beispiel bei Arte jetzt auch nochmal eine interessante Doku dazu dem Thema. Das ist also ein brandheißes Thema und absolute Kaufempfehlung. Super Buch, super spannend. Ja. Und lest es.
Ja.
Und ja, dann würde ich sagen, weil wir jetzt auch schon wieder an den
2 Stunden kratzen.
Ja. kommen wir dann auch zum Ende. Nächste Folge ist eigentlich schon fast sicher, worüber wir reden, weil wir werden bestimmt eine Nachbereitung, so wie wir heute halt eben über die Google I.O. gesprochen haben, eine Nachbereitung eben der Developers Conference von Apple halt berichten. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich, Tim.
Ich mich auch.
Und ja, wir hören uns in Bälde. Bis zur nächsten Ausgabe und macht's gut und tschüss.
Tschüss.